Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, schönen guten Tag. Kaufhäuser sorgten bei meiner Schwester und mir früher für leuchtende Augen. Vor allem, wenn wir Kinder damals in die Spielwarenabteilung durften. Das war vor 20, 30 Jahren, einer Zeit, in der die Innenstädte noch voller Kunden und das Internet kaum verbreitet war. Haben Kaufhäuser in Deutschland heute noch eine Zukunft? Heute haben neue Investoren versprochen, wir kriegen das hin mit Galeria, Karstadt, Kaufhof. Aber wird das wirklich klappen? Schauen wir uns in dieser Sendung genauer an. Und außerdem geliebtes Hassobjekt, die Plattform TikTok in den USA und vermeintliche Volksaktie, die Hauptversammlung der Deutschen Telekom. Karstadt und Kaufhof waren aus deutschen Innenstädten jahrzehntelang nicht wegzudenken. Wie populär Kaufhäuser einmal waren, das erkennt man in vielen Städten daran, dass verschiedene Warenhäuser in sehr enger Abfolge fast nebeneinander stehen. Heute wird das zum Problem. Die Nachfrage ist in vielen Städten eingebrochen. Dutzende Filialen wurden in den vergangenen Jahren geschlossen. Im Januar hatte Galeria Insolvenz angemeldet, zum dritten Mal innerhalb von wenigen Jahren. Das liegt an der Pleite des Mutterkonzerns Signa, doch auch so gibt es Zweifel, wie zukunftsfähig das Geschäftsmodell ist. Ein US-Investor und ein deutscher Manager wollen es nun erneut probieren und Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen. Heute wurde der Deal verkündet. Jörg Marksteiner.
Locker standen sie beisammen an Bistrotischen, der Chef von Galeria, erleichtert, dass es überhaupt weitergehen wird, ein Vertreter des Investors, froh, den Zuschlag erhalten zu haben, und besonders zufrieden, Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus. Noch vor 3 Monaten sagte er, da hätten die meisten doch nicht mal 1 Euro auf die Zukunft von Galeria gewettet. Jetzt aber sollen 70 der 92 Filialen weiter bestehen bleiben.
Mit dieser vereinbarten Zukunftslösung können wir die große Mehrheit der Arbeitsplätze bei Galeria retten. Das sind viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Aber wie viele genau von den 12.800 Beschäftigten auch künftig noch in den Warenhäusern arbeiten werden, das steht noch nicht fest. Klar ist nur, es werden weniger sein.
Ein Arbeitsplatzabbau ist aber leider auch erforderlich. Das ist das weinende Auge an diesem Tag.
In der Firmenzentrale in Essen wird die Belegschaft halbiert. 450 Menschen müssen gehen. Was aus den Filialen wird, an denen im Schnitt auch mehr als 100 Jobs pro Standort hängen, das soll in den kommenden 2 Wochen feststehen. Dann wird es eine Schließungsliste geben. Welche Kaufhäuser in welchen Städten dicht machen, das werde auch daran liegen, ob die Vermieter noch einmal zu einem Nachlass bei der Miete bereit sind, sagte Denkhaus. Noch wird weiter verhandelt. Vieles ist also noch unklar und entsprechend fiel die Erleichterung bei den Mitarbeitern heute eher gedämpft und zurückhaltend aus.
Also der erste entscheidende Schritt ist erstmal getan, dass wir eine gewisse Sicherheit haben, dass es mit Galeria weitergeht.
Sagte etwa der Dortmunder Betriebsrat Christian Karlotz.
Aber mit denen ich sprechen konnte, da ist eher eine gewisse Zurückhaltung. Solange nicht feststeht, was wird aus meinem Standort und somit auch aus mir selber, hält man sich da mit überschwänglicher Freude doch ein wenig zurück.
Dazu dürfte auch beitragen, dass sich die neuen Eigentümer mit konkreten Zusagen noch zurückhalten. 2 private Investmentgesellschaften haben künftig das Sagen bei Galeria. Einmal die von US-Milliardär Richard Baker, der von 2015 bis 2019 schon einmal Eigentümer von 100 Kaufhof-Filialen war, die damals allerdings schnell Probleme bekamen und weiterverkauft wurden. Fehler waren das, aus denen man gelernt habe, versprach heute der 2. Investor, Baker-Freund und Unternehmer Bernd Beetz.
Wir engagieren uns hier mit vollem Herzen. Wir wollen Galeria zum Erfolg führen.
Bisherige Management könne jetzt weitermachen, sagte er heute. Und so wörtlich, einen Batzen Cash werde man jetzt zu Galeria schieben. Aber ob als Zuschuss aus eigenem Vermögen oder nur aus Darlehen und wie viel, all das verriet der 73-Jährige nicht. Und betonte eher allgemein seine große Liebe zum Kaufhaus.
Das Warenhaus ist ein Teil der deutschen Lebenskultur. Es gibt Seele den Städten. Es gibt einen Mittelpunkt den Städten. Und das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir uns stellen.
Die Entscheidung für die neuen Investoren fiel einstimmig im Gläubigerausschuss. Das heißt, auch die Arbeitnehmervertreter haben zugestimmt. Von der Gewerkschaft Verdi hieß es, man begrüße den Einstieg eines finanzstarken Investors, trotz zwiespältiger Erfahrungen in der Vergangenheit. Auch der Deutsche Städtetag äußerte sich zuversichtlich, dass Galeria in vielen Innenstädten nun die Chance auf einen Neustart habe.
In Essen wurde heute der vermeintliche Retter der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof vorgestellt. Das war ein Beitrag von Jörg Marksteiner und mitgehört hat Jörg Funder, Professor für Unternehmensführung im Handel an der Hochschule Worms. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Bernd Beetz, einer der Investoren, sagt, man glaube an die Zukunft von Galeria und wolle langfristig investieren, entwickeln und wachsen. Kaufen Sie ihm das ab?
Überhaupt nicht. Das ist eine schnelle Antwort. Genau die gleichen Sätze, da fühle ich mich so in das Jahr 2008 zurückkatapultiert. Das ist fast der O-Ton, der damals Nicola Berggrün angeschlagen hat, als er Karstadt übernommen hatte. Und damals ging es ebenfalls, wie jetzt wahrscheinlich auch, ausschließlich um eigentlich kurzfristig bis mittelfristige Finanzergebnisse für sie selbst zu erzielen.
Jetzt gibt es aktuell noch 92 Filialen von Karstadt Kaufhof. Die neuen Eigentümer sagen, sie wollen mehr als 70 weiterführen. Und sie werden heute mit der Aussage zitiert, am Ende werden nur etwa 20 Kaufhäuser überleben. Wie kommen Sie darauf?
Man muss erst mal sagen, es wurde ja kolportiert oder zumindest kommuniziert von Herrn Denkhaus, der Insolvenzverwalter, dass 60 plus Filialen möglicherweise übergeben werden. Diese Zahl 60 ist ja primär erstmal gar nicht falsch. Auf eine ganz ähnliche Zahl kamen wir auch, als wir das in der ersten Insolvenzmenge-Masse 2008 ausgerechnet haben. Wie viel Potenzial gibt es denn überhaupt für das Warenhaus? Und damals waren es weit über 200. Und wir kamen eben auch auf 55 bis 60 Filialen, aber eben im Jahr 2008. Das ist 16 Jahre her. Seit dieser Zeit hat sich der Einzelhandel, haben sich die Konsumgewohnheiten und auch die Ausgabenbereitschaft deutlich verändert. Das Warenhaus ist nach wie vor eben in einer nicht sehr guten Situation. Und das nicht nur, was die bauliche Situation einzelner Häuser angeht, was Sortimente und Marken Strahlkraft angeht oder Sortimente. Auch hinsichtlich der Personalausstattung und der Serviceleistung haben sich Dinge eher verschlechtert. Wenn wir heutige Konsumsituation sehen, und dann hängt das sehr stark an den jeweiligen Betriebstyp, also wie will man das Warenhaus betreiben? Das ist ein sehr komplexes Geschäftsmodell auf über 12.000 Quadratmetern, so die Definition des Warenhauses, mit vielen Untergruppen und Teilsortimenten. Das heißt, man muss, wenn man in einer zentralisierten Form das betreiben will, und so wie das jetzt eben bei Galeria Karstadt Kaufhof ist, eine Zentrale, mehrere angeschlossene Häuser, muss man standardisieren. Mit standardisierten Sortimenten treffen sie aber nicht die Wünsche der Konsumenten in den jeweiligen Städten. Sie nutzen also das Potenzial nicht auf, sondern sie nutzen das, was der kleinste gemeinsame Nenner ist. Und dafür gibt es eben in den allermeisten Städten, wo wir jetzt eben auch mit rückläufigen Einkaufspassantenzahlen agieren müssen, kaum noch Interessenten. Der Kunde stimmt mit Füßen ab. Und deswegen gehen wir davon aus, dass es einfach nur noch in Städten mit über 200.000 Einwohnern überhaupt ein Potenzial für ein Warenhaus gibt. Und dann von den bestehenden Standorten kommen wir so auf etwa 20 Filialen.
Die Investoren sprechen aber eben vom Ziel mehr als 70 Häuser. Mhm. Vielleicht ein Zugeständnis an den Insolvenzverwalter, so haben Sie das formuliert. Mhm. Kann man das, was da heute geschehen ist, dann eine Mogelpackung nennen?
Das kann man so tun. Man kann dem gewisse Namen und Adjektive zuschreiben. Und das hatten wir auch in der Historie bei den letzten beiden Veräußerungen schon, auch bereits bei Herrn Berggrün in 2008. Ja. Das sind Zugeständnisse, die man dann eben macht, für eine gewisse Zeit Häuser nicht zu schließen. Auch Baker hatte das bei der Übernahme 2015 von Kaufhof, 3 Jahre lang die Häuser offen zu lassen und keine Schließungen vorzunehmen. Ob das sinnvoll ist, jetzt auf Teufel komm raus, mehr Filialen offen zu halten, um Beschäftigung sicherzustellen. Und das ist ja letztendlich, Sie haben es ja auch eben in dem Beitrag erwähnt, auch die Arbeitnehmervertreter haben diesem Konzept zugestimmt. Und das macht man ja dann eben, man lässt mehr Filialen offen, um deren Zustimmung zu erkaufen gewissermaßen. Ja. Ob das dann tatsächlich so realistisch ist, das macht keinen Sinn. Meiner Meinung nach sollte man immer, und das war schon bei Herrn Berggrün 2008 so, es gab ein Angebot der Private Equity Gesellschaft Triton, die sehr viel realistischer war, die auch damals schon von 50 bis 60 Filialen ausging. Also von daher sollte man realistisch sein und sich auf die Filialen konzentrieren, die man auch umbauen kann. letztendlich ist jede einzelne Filiale in die Hand zu nehmen, anzupassen. Und das erfordert hohe Finanzmittel. Und das, glaube ich, nicht sind die beiden Investoren bereit, auch jetzt in das Unternehmen zu investieren.
Ich hätte noch länger mit Ihnen weiterreden können, aber wir haben leider nur noch wenig Zeit. Keine Zeit mehr. Ja. Einschätzungen waren das von Jörg Funder, Professor für Unternehmensführung im Handel an der Hochschule Worms. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ja, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof bangen also weiter um ihre Jobs, so wie seit Jahren bereits. Manche haben ihre Jobs längst verloren, in Berlin zum Beispiel, wo in den vergangenen Jahren bereits Filialen geschlossen wurden. Doch die Geschichten der bereits Entlassenen könnten den aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas Mut machen. Die allermeisten ehemaligen Karstadt-Beschäftigten in Berlin, die wurden nämlich gar nicht arbeitslos. Über eine Erfolgsgeschichte inmitten der Karstadt-Krise berichtet Claudia van Laak.
Das Karstadt-Warenhaus am Berliner Leopoldplatz, kurz vor der Schließung Ende letzten Jahres. Es wird verramscht, was das Zeug hält. Große Plakate in Knallrot, Pink und Gelb schreien den Kundinnen und Kunden entgegen. Alles muss raus. Susanne Urbanski hat 39 Jahre lang in diesem Warenhaus gearbeitet. Als Betriebsratsvorsitzende hat sie vergeblich um die Jobs gekämpft. Im letzten Sommer wechselte sie dann gemeinsam mit anderen Karstadt-Beschäftigten Branche und Arbeitgeber. Seitdem arbeitet die 59-jährige bisherige Verkäuferin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Die erste Woche, wir hätten alle wieder kündigen können. Wir haben alle so an uns gezweifelt und haben gedacht, das schaffen wir nie. Also diese Voraussetzungen, was hier von uns verlangt wird, das schaffen wir nicht. Wir haben zusammengehalten, wir haben uns durchgeboxt, wir haben gefragt, wir haben gelernt und heute lachen wir drüber.
Von 380 Berliner Beschäftigten, die Karstadt Galeria Kaufhof in den letzten Jahren entlassen hat, hat knapp die Hälfte, nämlich 150, jetzt wieder denselben Arbeitgeber, nämlich die Deutsche Rentenversicherung. Eine gemeinsame Aktion der Gewerkschaft Verdi mit unserer Personalabteilung war das, erzählt Claudia Franco, Abteilungsleiterin Personal bei der Deutschen Rentenversicherung.
Durch Verdi und insbesondere auch durch unsere Betriebsgruppe Verdi und auch durch unsere Vorsitzenden in unserem Personalausschuss des Vorstandes gab es eben da eine schöne Zusammenarbeit und eine gute Kooperation.
Die bisherigen Karstadt-Verkäuferinnen arbeiten zunächst als Büroassistentinnen, werden parallel zu Sachbearbeiterinnen qualifiziert. Susanne Urbanski muss jetzt nicht mehr im Schichtdienst arbeiten. Sie hat am Wochenende frei und das Geld stimmt auch.
Über Geld spricht man eigentlich nicht, aber es ist mehr als im Verkauf. Das ist definitiv so. Wir haben Weihnachtsgeld, wir kriegen Urlaubsgeld hier, haben wir bei Karstadt seit 2015, glaube ich, alles drauf verzichtet.
Die Belegschaft der Deutschen Rentenversicherung ist vergleichsweise alt. Viele scheiden in den nächsten Jahren aus. Deswegen setzt man in der Personalabteilung schon länger auf Quereinsteiger. Claudia Franco.
Und wir sind da grundsätzlich auch der Auffassung, dass sich Menschen auch nochmal beruflich verändern können. Und wir wollen natürlich auch dabei unterstützen durch diverse Fortbildungsmöglichkeiten und haben eben dann durchaus da auch Potenzial gesehen und auch das Interesse der Beschäftigten bei Galeria Kaufhof gesehen, sich da zu verändern.
Beim Handelsverband Berlin-Brandenburg sieht man den Branchenwechsel mit gemischten Gefühlen. Geschäftsführer Nils Busch-Petersen.
Unsere Personalleiter waren früher gar keine Freunde der Deutschen Rente Bund, weil die eben immer gezielt abgeworben haben und dass die jetzt viel übernommen haben, war zu erwarten. Mit der Ausbildung eines Händlers, einer Händlerin, haben sie eben viele, viele Einsatzmöglichkeiten und die gehen über den Handel hinaus.
Von 92 Galeria Karstadt Kaufhof Filialen sollen mehr als 70 übrig bleiben. Das heißt, eine ganze Reihe von Beschäftigten wird in der nächsten Zeit entlassen. Wir empfangen Sie mit offenen Armen, heißt es bei der Deutschen Rentenversicherung, die bundesweit 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. 1.000 Stellen sind derzeit unbesetzt. Susanne Urbanski kann ihren früheren Kolleginnen und Kollegen nur zuraten.
Wer sich das zutraut, wer einen Computer schon mal angemacht hat, brauche ich gar nicht lange überlegen, ja.
Das war ein Beitrag von Claudia van Laak. Die Plattform TikTok ist in den USA einerseits extrem beliebt. Es gibt dort 150 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das entspricht fast der Hälfte der Bevölkerung. Andererseits ist TikTok auch in den USA extrem umstritten. Denn der Mutterkonzern von TikTok, der kommt aus China und es gibt die Sorge vor Überwachung und Spionage. Das US-Repräsentantenhaus will dem Konzern per Gesetz zwingen, TikTok zu verkaufen, sonst könne die App in den USA verboten werden. Wird es soweit kommen? Aus Washington berichtet Isabel Karas.
Für US-Präsident Joe Biden ist die Sache ganz einfach. Die Frage nach TikToks Zukunft in den USA beantwortet er quasi im Vorbeigehen, während sein Flugzeug schon wartet. Wenn der Kongress das Gesetz verabschiedet, dann unterschreibt er es.
If they pass it, I'll sign it.
Ob und falls ja, wann es überhaupt dazu kommen könnte, bleibt allerdings offen. Chuck Schumer, der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, hat bisher nur angekündigt, die Senatorinnen und Senatoren hätten in den kommenden Wochen und Monaten die Möglichkeit, einen Weg für ein TikTok-Gesetz zu finden. Nachdem das Repräsentantenhaus mit seiner Abstimmung Mitte März für viel Aufregung bei amerikanischen TikTok-Nutzerinnen und Nutzern gesorgt hat, haben die nun also erst einmal Zeit, durchzuatmen.
The fight is not over and we have faith in the Senate. That this bill is just gonna die on the floor.
Der Kampf ist noch nicht vorbei, sagt Stephen King, Influencer aus Arizona. Er war letzten Monat noch bei einer Demo vor dem Weißen Haus, offenbar organisiert von TikTok, und glaubt daran, dass der Gesetzesentwurf es nicht auch durch den Senat schafft. Im Repräsentantenhaus waren sich die Abgeordneten dagegen überraschend einig. TikTok-Kritiker wie der Republikaner Mike Gallagher betrachten die App als Risiko für die nationale Sicherheit der USA.
TikTok is a threat to national security, which is why we are trying to force TikTok to separate from ByteDance and by extension from the Chinese Communist Party.
TikTok müsse gezwungen werden, sich von seinem chinesischen Eigentümer ByteDance und somit auch von der Kommunistischen Partei Chinas zu trennen, sagte Gallagher bei CBS. Die Befürchtung, passiert das nicht, kann China über TikTok Daten ausspionieren und die amerikanische Bevölkerung beeinflussen. Doch selbst wenn dieses Argument auch im Senat genügend Leute überzeugt, bedeutet das nicht direkt das Aus für ByteDance in den USA, sagt Scott Shackelford. Er ist Professor für Cybersecurity an der Indiana University.
Even if it does pass the Senate, even if President Biden does sign it, it would absolutely be challenged on free speech grounds.
Auf rechtlicher Ebene würde das Gesetz sofort angefochten werden, meint Shackelford, aus Gründen der Meinungsfreiheit. Diese werden im Zusammenhang damit, dass TikTok möglicherweise aus den amerikanischen App Stores verbannt werden könnte, immer wieder genannt. Ein weiterer Grund, warum vor allem republikanische Senatoren und Senatorinnen zögern könnten: Ex-Präsident Donald Trump ist plötzlich gegen ein denkbares TikTok-Verbot.
The thing I don't like is that without TikTok you can make Facebook bigger, and I consider Facebook to be an enemy of the people.
Bei CNBC sagte Trump, ohne TikTok würden mehr Menschen Facebook nutzen, einen Feind des amerikanischen Volkes. Dabei hatte Trump noch vor 4 Jahren selbst versucht, TikTok zu verbieten und war am Widerstand der Gerichte gescheitert.
Isabel Karas berichtete. Die Deutschen gelten ja als Aktienmuffel, aber wenn sie investierten, in den vergangenen Jahren kauften sie häufig die Papiere eines Unternehmens, der Deutschen Telekom. Das wiederum liegt auch an einer riesigen Werbekampagne, mit der die sogenannte T-Aktie vor mittlerweile vielen Jahren zur vermeintlichen Volksaktie erklärt wurde. Zwar nicht das gesamte Volk, aber die Aktionäre der Telekom wurden heute nach Bonn geladen zur Hauptversammlung. Nicht digital, sondern in Präsenz. Keine Selbstverständlichkeit in diesen Post-Corona-Zeiten. Sebastian Tittelbach berichtet.
Schon früh morgens kommen die Aktionäre nach Bonn ins World Conference Center. Viele Kleinanleger sind dabei, auch ehemalige Mitarbeiter. Die meisten kommen gut gelaunt zur Hauptversammlung.
Also ich finde, sie sind weltweit gut positioniert. Gerade das Investment in Amerika macht mir viel Spaß.
Das ist eine meiner besten Aktien.
Mit dem Unternehmer sind wir zufrieden. Soweit. Nur die Dividende dürfte etwas höher sein.
Sah schon mal schlechter aus, aber jetzt geht's doch wieder super.
Aktien sind ja auch auf dem Niveau, dass sie steigen. Und das ist auch nicht bei jedem Unternehmen so.
Innen drin im abgedunkelten Konferenzsaal läuft die Tim Höttges-Show. In 10 Jahren hat sich der Telekom-Vorstandsvorsitzende den Ruf erarbeitet, nicht bloß trockene Reden zu halten.
Ladies and gentlemen, dear shareholders, szanowni państwo, drodzy akcjonariusze, witam serdecznie.
Höttges begrüßt computeranimiert und in vielen Sprachen, dank künstlicher Intelligenz, diesmal sein großes Thema. Auf der Bühne präsentiert er den Prototypen eines KI-Smartphones. Es soll auch komplexe Aufgaben allein durch Spracheingabe lösen. Neben der Show bietet Vorstandschef Tim Höttges Erfolgsmeldungen. Mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Ergebnis. Immer wichtiger wird dabei das US-Geschäft.
Ohne die USA, meine Damen und Herren, wären unsere hohen Investitionen, zum Beispiel in den Glasfaserausbau hier in Deutschland, überhaupt nicht machbar. Und die sind bekanntlicherweise für uns alle sehr wichtig.
Die Aktionäre sehen darin aber inzwischen ein Problem. Ingo Speich von Deka Investment spricht von einem Klumpenrisiko.
Die USA steuern mittlerweile 2/3 des Gewinns der Deutschen Telekom bei. Also man könnte sogar sagen, die Deutsche Telekom ist ein US-Mobilfunkanbieter mit einem Europageschäft, was daran angegliedert ist. Das ist vielleicht etwas übertrieben formuliert, aber das heißt, je mehr die USA dominant bei der Deutschen Telekom hier in Deutschland werden, desto genauer müssen wir hinschauen und desto größer werden auch die Risiken.
Auch auf dem Heimatmarkt hat die Telekom wortwörtlich viele Baustellen. Milliarden investiert der Bonner Konzern in den Ausbau seines Glasfasernetzes. 8 Millionen Anschlüsse hat die Telekom in Deutschland bislang verlegt. Allerdings greifen die Kunden noch nicht wie gewünscht zu. Erst 1 Million haben einen Glasfasertarif gebucht. Zu wenig, findet Frederik Beckendorf von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Es gibt eben eine wachsende Diskrepanz zwischen den bereitgestellten Anschlüssen der Deutschen Telekom und den tatsächlich gebuchten durch die Kunden.
Tim Höttges kennt diese Zahlen, bleibt aber bei seiner Strategie, den Glasfaserausbau anzukurbeln, um in Zukunft Kasse zu machen, dann, wenn die schnellen Datenleitungen gebraucht werden.
Das Tempo beim Ausbau werden wir auch in diesem Jahr halten.
Beim neuen schnellen Mobilfunkstandard 5G räumt Höttges eine ähnliche Entwicklung ein. Die Frequenzen haben viel gekostet, ebenso der Ausbau. Aber neue Umsätze mache die Telekom kaum. Höttges fordert deutliche Erleichterungen beim Ausbau und schnellere Genehmigungen. Denkmalschutz und Naturschutz bremsten Stromtrassen, Windräder und eben auch Mobilfunkmasten.
Sebastian Tittelbach war das von der Hauptversammlung der Telekom in Bonn. Frage an Claudia Werle an der Frankfurter Börse. Zumindest die Kleinaktionäre im Beitrag, die klangen gerade recht zufrieden. Zu Recht?
Ja, was ja eben auch angesprochen worden ist, die Dividende. Die Telekom gehört zu den Unternehmen, die oft eine Dividende zahlen. Nicht jedes Jahr, aber doch häufig. Dieses Mal wird es eine Dividende von 77 Cent pro Aktie geben. Das ist ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn wir auf den Aktienkurs schauen, T-Aktien am Nachmittag 1,7% im Plus.
Neue Inflationsdaten in den USA sind heute ein Riesenthema für Profi-Anleger. Warum und wie fallen sie aus?
Das war wirklich eine böse Überraschung. Der Preisauftrieb in den USA hat sich im März unerwartet deutlich beschleunigt. Die Verbraucherpreise sind um 3,5% gestiegen. Zum Vergleich im Februar, da waren sie noch bei 3,2% die Rate. Diese Zahlen sind von großer Bedeutung für die US-Notenbank, die ja überlegen muss, mit welchen Maßnahmen sie die Inflation in den Griff bekommen will. Nach diesen Zahlen scheint es ziemlich unwahrscheinlich, dass die Zinsen im Sommer gesenkt werden. Vielleicht wird es im Herbst soweit sein. Es gibt mittlerweile aber auch Stimmen, die sagen, vielleicht wird es in diesem Jahr gar nicht mehr passieren. Also da heißt es jetzt erst einmal abwarten.
Ja, und der DAX, der hat ja auf einer Welle der Hoffnung auf sinkende Zinsen geritten in den letzten Wochen. Gibt es da heute Auswirkungen?
Ja, die Reaktion kam wirklich prompt. Kaum sind die Zahlen aus den USA gekommen. Der Knick der DAX regelrecht ein, ist zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 18.000 Punkten gerutscht. Aktuell steht er leicht im Plus bei 18.100 Punkten. Ja, Sie sagen es, die Hoffnung auf sinkende Zinsen, das ist ein Grund, weshalb es am Aktienmarkt zu so deutlich Kurssteigerungen gekommen ist. Niedrigere Zinsen machen es für Verbraucher und für Unternehmen günstiger, sich Geld zu leihen und zu investieren. Und das, so eben die Kalkulation, würde der Wirtschaft wieder neuen Schwung bringen.
Und im DAX, da gibt es eine Menge sogenannte Autowerte. Die Autoindustrie ist dort vertreten und 3 deutsche Autokonzerne haben heute Absatzzahlen veröffentlicht.
Die ganz unterschiedlich ausgefallen sind. Mercedes-Benz beispielsweise hat weniger Fahrzeuge verkauft, was unter anderem mit dem Modellwechsel begründet wird. Anders sieht es bei VW und bei BMW aus. Bei VW muss man noch unterscheiden, die Verkäufe bei den E-Autos und die Verkäufe von Fahrzeugen mit Verbrennermotoren. Letztere haben zuletzt deutlich zugelegt. Bei BMW gingen die Verkaufszahlen nach oben. Es fällt auf, dass es sehr große regionale Unterschiede gibt. Die große Konkurrenz kommt aus China, vor allem was E-Autos betrifft. Die E-Autos hierzulande wurden ja lange Zeit subventioniert. Jetzt werden die Rabatte zurückgefahren. Also all das hat Wirkung.
Und wir schauen jetzt zum Schluss auf den Euro-Kurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro deutlich gesunken auf 1,0743 $. Die Umlaufrendite von 2,45 auf 2,4% zurückgegangen. Und die Feinunze Gold wird mit 2.336 Dollar gehandelt.
Das war Claudia Werle. Und in 20 Sekunden ist diese Sendung zu Ende. Danach folgen die Nachrichten hier im Deutschlandfunk und im Anschluss die Sendung Kultur heute mit meiner Kollegin Enne Seidel. Mein Name ist Benjamin Hammer. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.